Verfügbarkeit ist natürlich eben limitiert. Also es gibt zu wenig Rezyklate. Daher ist eben natürlich auch eine Preisentwicklung da, wie man sie heute sieht. Die Rezyklatpreise sind deutlich teurer als die Neuwarepreise. Schlecht ist nur, wenn aus der erstmaligen Getränkeflasche, wenn die leer wird, sofort eben quasi irgendwo eine Textilie draus wird. Dann haben wir was falsch gemacht.
Herzlich willkommen bei Essentiell. Was auf den Teller kommt. Ich bin heute in Mühlendorf im Burgenland beim Christian Strasser, Geschäftsführer der Pet-to-Pet-Recycling. Vorweg der Transparenz halber, wir kennen uns. Zu meiner Zeit bei Coca-Cola haben wir zusammengearbeitet. Das bringt mir auch gleich zur ersten Bitte. Sagen Sie mir kurz, wer die Pet-to-Pet ist und was die Coca-Cola und auch andere Getränkeerzeuger damit zu tun haben.
Ja. Herzlich willkommen einmal. Pet-to-Pet-Recycling Österreich GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der 5 größten Getränkehersteller in Österreich, unter anderem Coca-Cola, aber auch Rauch, Füßlauer, Egger und Spitz, die sich 2006 das Ziel gesetzt haben, in Österreich einen gut funktionierenden Bottle-to-Bottle-Kreislauf aufzubauen.
Okay, das erste Fremdwort oder der erste Fachbegriff, den wir erklären müssen, aber gleich noch eine Nachfrage. Jetzt haben Sie sehr große Getränkeerzeuger aus Österreich genannt oder mit Standort in Österreich. Die arbeiten sonst ja nicht so gerne zusammen, weil die Mitbewerb sind. Was veranlasst den Mitbewerb, dass man sagt, man gründet gemeinsam oder man errichtet so eine Produktion? Da muss es ja einen tieferen Sinn geben, nicht nur den Weltfrieden.
Das ist richtig. Und ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wie es in Österreich umgesetzt worden ist. Man hat erkannt, alle diese Getränkeverpackungen landen ja letzten Endes im Markt und aus dem Markt im Sammelsystem. Das heißt, dort sind alle Flaschen kunterbunt gemischt von allen Erzeugern und stehen zur weiteren Aufbereitung zur Verfügung. Die Motivation jetzt des Getränkeherstellers ist, er möchte eben dieses Sekundärmaterial in der besten Lebensmittelqualität mit hoher Qualität wieder zurückhaben, damit er wieder neue Flaschen daraus herstellen kann. Und da ist es ja nur naheliegend, dass man sich als Getränkehersteller zusammentut, um genau dieses Ziel zu verfolgen, dieses gebrauchte Flaschenmaterial derart aufzubereiten, dass man daraus wieder neue Flaschen herstellen kann. Und das auf einem sehr guten und hohen Qualitätsniveau.
Aber jetzt hat man diese Firma errichtet, lange bevor jetzt diese aktuelle EU-Gesetzgebung in Kraft getreten ist und lange bevor wir, das ist auch der Anlass meines Besuchs jetzt in Österreich, ein Pfandsystem eingeführt haben für Kunststoffflaschen und für Getränkedosen. Hat es den Grund, dass man dieses Material zurückhaben wollte, weil es günstiger war als frisches Material, also PET? Eine bestimmte Kunststoffart, Sie sagen uns dann sicher gleich, was der Unterschied zu anderen ist, weil wir verallgemeinern ja sehr gerne als Plastik mit einem gewissen verächtlichen Unterton in Österreich. Das auch erst gelernt, als ich begonnen habe, für einen Getränkeabfüller zu arbeiten, dass es da Unterschiede gibt. Also war das so interessant finanziell oder warum hat man das so früh begonnen?
Nein, also die finanzielle Motivation, die glaube ich, kann man ganz in den Hintergrund stellen, ist heute eigentlich eher kontraproduktiv, weil es genau in die andere Richtung ausschlägt. Das Pendel, also Rezyklate sind eindeutig teurer als Neuware. Also das ist mit Sicherheit keine Motivation. Aber gehen wir den Schritt zurück, wie das Ganze begonnen hat, 2006 oder in dieser Startphase. Was wollte man oder was war das Ziel? Man hat ja damals in der Vergangenheit, und das geht ja schon jahrelang auch in die Vergangenheit zurück, war die Getränkeverpackung immer eine sehr kontroversiell diskutierte Verpackung. Einweg schlecht, Mehrweg gut, das war immer so ein bisschen ein Denkmuster. Und da hat es dann Studien gegeben, die aufgezeigt haben, naja, ganz so ist es ja nicht, sondern Mehrweg hat seine Berechtigung, aber auch Einweg hat seine Berechtigung. Und wenn man diese beiden Verpackungsformen miteinander vergleicht, wie sind die ökologischen Wirkungen, dann hat man festgestellt, dass auch die Einwegverpackung wenn sie in einem Bottle-to-Bottle-Kreislauf geführt wird, nahezu gleichartige Wirkungen, ökologische Wirkungen hat, wie das Mehrwegsystem. Und das war sowohl für die Getränkeindustrie als auch für den Gesetzgeber der Hintergrund, und man gesagt hat, okay, dann berücksichtigen wir das und formen oder machen die Gesetze, passen sie entsprechend an. Und die Getränkeindustrie hat dann auch zugestimmt und gesagt, okay, wenn das von der gesetzlichen Seite mit eingebunden wird, dann werden wir als Industrie auch dafür sorgen, dass es umgesetzt wird. Und das war die Hauptmotivation.
Und jetzt noch einmal zu dem, weil Sie es noch einmal verwendet haben, Bottle to Bottle. Das heißt, Ziel ist oder besser ist es zu sagen, ich nehme eine Mineralwasserflasche aus PET, die, da konsumiere ich, dann bringe ich sie irgendwo zurück oder sie wird halt früher gesammelt, jetzt in dem Pfandsystem, und ich sollte wieder eine Mineralwasserflasche oder halt eine andere Getränkeflasche draus machen, weil, ich frage deswegen, weil es gibt ja mittlerweile unzählige Unternehmen, die Kleidung, Taschen, Schlüsselanhänger, ich weiß es nicht, was machen, und Turnschuhe, alles Mögliche. Das wird sehr gefeiert. Aber die Frage ist, ist das Material nicht so speziell, dass es gescheiter wäre, wieder eine Lebensmittelverpackung draus zu machen?
Genau. Sie bringen es richtig auf den Punkt. Der Werkstoff PET ist natürlich ein sehr hochwertiger Werkstoff. Und die Strategie muss es sein, diesen Werkstoff so lange in der Nutzungskette zu halten, und zwar in derselben Nutzungskette. Das sind wir wieder bei der Lebensmittelverpackung, also bei der höchstwertigen Qualität. Also auf dieser Qualitätsebene zu halten, solange das technisch und wirtschaftlich darstellbar ist. Und genau das ist unsere Zielsetzung, die Flasche wieder zur Flasche zu machen. Eine Kaskade, dass man aus der Flasche eine Textilie draus macht und dann möglicherweise das nur mehr thermisch verwerten kann. Das ist halt eine sehr kurze. Und der Weg zurück ist eigentlich gar nicht möglich. Stellen Sie sich vor, aus dem Flaschenwerkstoff wird eine Textilie hergestellt. Das sind oftmals Mischfasern, sehr stark gefärbte Fasern. Da kann man sich sehr leicht vorstellen, von dieser Qualität kommt man nie wieder zurück auf eine hochwertige Lebensmittelqualität. Also dieser Weg ist dann verbaut, und wir wollen ja diesen Werkstoff so lange in dieser Ebene behalten, wie wir es darstellen können. Und das ist eigentlich der Hintergrund und auch die Strategie, die wir da leben.
Und jetzt für uns alle als Laien dargestellt oder erklärt, was ist jetzt das Besondere an PET als eine von unzähligen Kunststoffformen? Warum brauche ich genau oder warum verwende ich genau das für Flaschen, für Getränkeflaschen? Und warum kann ich nicht sagen, ich nehme alle Kunststoffe dieser Welt und sammle das und forme daraus immer wieder, Sie machen hier Granulat, das schauen wir uns noch ein bisschen später an, forme daraus immer wieder Lebensmittelverpackungen. Warum klappt das nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle?
Ja, ist auch wieder in der Natur der Sache. Der Werkstoff Kunststoff ist ein sehr vielseitiger Werkstoff. Es gibt unterschiedliche Kunststoffe. Das sind unterschiedliche Polymerketten, die miteinander eigentlich nicht mischbar sind und auch keine neuen Werkstoffe, brauchbaren Werkstoffe ergeben. Das heißt, man muss eben quasi versuchen, die Kunststoffe in ihren Werkstoffkategorien auch im Kreislauf zu halten. Und das ist auch der große Vorteil der PET Getränkeverpackung. Also wenn wir von einer Getränkeverpackung sprechen, dann sprechen wir in 99,9% der Fälle von einer PET-Verpackung. Warum? Weil dieser Werkstoff, dieser Kunststoff so gut geeignet ist. Er ist auf der einen Seite transparent, durchsichtig, was man für eine Getränkeverpackung gerne einsetzen möchte. Er ist druckstabil, also auch wenn Sie kohlensäurehaltige Getränke dort abfüllen, bleibt die Flasche in ihrer Form erhalten, weil sie diesen Innendruck einfach aushält und nicht aufgeht wie ein Luftballon. Also das ist eine gute Eigenschaft dieser Flasche. Und daraus ergibt sich dann, wenn schon so eine hohe Reinheit des Werkstoffes in dieser Verpackungsart vorliegt, nämlich der Getränkeflasche, dann ist auch die Sammlung und Sortierung sehr gut möglich, weil man kann sehr leicht und sehr gut erkennen, aha, das ist eine Kunststoffflasche, aha, das ist eine Getränkeflasche, folgedessen eine PET-Verpackung. Ich muss also gar nicht mehr wissen, wenn ich Getränkeverpackung und Kunststoff verbinde und das heraussortiere aus dem Materialstrom, dann habe ich einen PET-Strom, der sehr hochrein ist.
Und jetzt, bevor wir zum Pfandsystem gehen, weil es interessiert mich natürlich, weil es klingt ja so danach, als hätte man das System entwickelt, um eben diese Form von Verpackungen halt so 100% oder so sozusagen sehr, sehr sauber zurückzubekommen. Man hört immer wieder so Schauergeschichten, wäre zu wertend, aber man hört immer wieder von unterschiedlichsten eher Nutzerinnen, die wie ich keine Fachahnung haben, dass PET wie alle anderen Kunststoffe, und da sprechen wir halt sehr oberflächlich drüber, einen Abrieb haben, dass man einen Eintrag hat in das, was drinnen verpackt ist, also wenn das länger steht oder selbst wenn es nicht länger steht. Man verwechselt oder man vermischt wahrscheinlich Kunststoffe, weil man es einfach nicht weiß. Also ich weiß es nicht, ich habe mir es auch nicht gemerkt von damals, wo das wie ein Risiko ist. Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich jetzt aus so einer Flasche, wie sie da bei uns am Tisch steht, trinke, wenn ich die ein Jahr lang aufhebe, keine Ahnung, löst sich aus diesem Kunststoff irgendwann einmal irgendwas in das Lebensmittel, das drinnen ist, das gefährlich ist für mich?
Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, in Europa haben wir ein sehr gut überwachtes System, wie Lebensmittel, Lebensmittelverpackungen geprüft, zugelassen werden. Auf all diese Einflussfaktoren, inwieweit haben sie eine negative oder irgendwie eine Wirkung auf unser Gesundheitssystem? Und ich würde nach meinem Wissensstand hier behaupten, dass eben ein Abrieb aus einer Flasche ins Getränk hinein nahezu ausgeschlossen ist. Das ist eben mechanisch, wenn ich es mechanisch beanspruchen würde, theoretisch möglich. Im Innenraum der Flasche, wo das Getränk ist, ist es aber eher ausgeschlossen. An der Außenseite mag es sein, da kann es vorkommen, ist aber nicht relevant für diese Konsumation. Wenn Sie jetzt ansprechen, migriert oder kommt hier etwas aus dem Kunststoff ins Getränk hinein, das wird man nicht zu 100% ausschließen können, dass hier Substanzen, aber komplett unrelevante Substanzen. Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen. Acetaldehyd ist immer in den Schlagzeilen gewesen als Substanz. Das ist eine natürliche Substanz, die auch in allen Früchten vorkommt und eigentlich komplett natürlich ist. Sie ist auch eine Geschmackssubstanz, die da ist. Die kann auch aus dem Werkstoff PET in das Getränk hinein migrieren in einem ganz geringen Ausmaß. Dadurch, dass es organoleptisch, also geschmacklich wahrnehmbar ist, wird man es merken, aber es ist zu vergleichen wie ein Obststück, das ich esse. Also es hat eigentlich quasi von der Seite überhaupt keinen Nachteil. Es ist nur merkbar. Und das ist eben quasi etwas, wo man sagen kann, das ist durchaus in der Natur der Sache, das wird man nie ganz vermeiden können. Wenn es jetzt um irgendwelche schädlichen Substanzen geht, natürlich ist ein Risiko da, aber genau dieses Risiko, welche Substanzen können da drinnen sein, auch bei einer Kreislaufführung, wo vielleicht von anderer Seite etwas hineinkommt, und welche Verfahren gibt es, um diese Substanzen immer wieder nahezu restlos wieder herauszubekommen? Das ist im Gegenstand dieser Prüfroutinen, dieser Institutionen, die wir in Europa haben, die wirklich sehr, sehr sensibel und genau prüfen, welche Stoffe können da hineinkommen und inwieweit sind sie relevant, um unsere Gesundheit zu beeinflussen. Und da haben wir so hohe oder niedrige Schwellwerte, die wir auch natürlich bei weitem einhalten, dass ich das Risiko hier auch auf einem äußerst geringen Niveau einstufen würde.
Ist ja ein interessanter Unterschied bei vielen Dingen, finde ich. Man macht sich kaum die Mühe zu unterscheiden zwischen, es kann irgendwo irgendetwas enthalten sein, da rede ich gar nicht jetzt von Lebensmitteln oder nicht von Getränkeverpackungen so. Aber die Frage ist, in welcher Dosierung und Ausmaß und wie viel davon müsste ich zu mir nehmen, damit ich es merke, geschweige denn negativ merke. Das ist ein haushoher Unterschied, wird meistens so ausgelassen in der Diskussion, weil es halt die Geschichte zerstört. Gehen wir zum Pfandsystem. Ich habe im März mit Monika Fierler ein Gespräch gemacht für den Podcast. Da war das Pfandsystem recht frisch in Österreich. Man hat das ja lange diskutiert, man hat sich ja lange gewehrt dagegen. Jetzt müssen wir es machen, um die Quoten zu erfüllen. Mir scheint, es ist ein bisschen im Alltag angekommen, weil die Einführung fand ich sehr leise verhältnismäßig. Dann waren viele Leute überrascht, dass es auf einmal mehr kostet im Supermarkt. Jetzt sieht man die Diskussion rund um Pfandringe, also so Sammelmöglichkeiten im öffentlichen Raum für Menschen, die daraus ein Einkommen generieren können. Man sieht sehr viele Menschen, die in den Mistkübeln noch Pfandflaschen fischen, wie man es aus Deutschland schon kennt, wie es bei uns bisher nicht üblich oder kaum üblich war. Es gibt da Unternehmen, habe ich jetzt gelesen, die irgendwie einen Pfandautomaten generiert haben, wo man den Wert, dann diese 25 Cent gleich aufs Konto überwiesen. Also es ist ein Thema geworden. Und ich habe von Ihnen gelesen, letzte Woche, glaube ich, eine Aussendung, dass Sie heuer deutlich mehr Material verarbeiten hier, also im Recycling von bereits benutzten PET-Flaschen.
Korrekt.
Wie läuft das System? Sind wir jetzt im Himmel? Ist alles gelöst? Erfüllen wir alle EU-Anforderungen? Können wir wieder alles schleifen lassen? Oder wie stelle ich mir das vor?
Nein, also ich glaube, das kann man ganz generell sagen. Wir können das nicht wieder schleifen lassen. Das ist einfach eine unserer Aufgaben in der Gesellschaft, dass wir mit Wertstoffen sorgsamer umgehen, dass wir eben, wie ich es vorher bereits gesagt habe, versuchen, Kreisläufe zu schließen, den Werkstoff mehrmals zu benutzen und Länge der Nutzungskette zu halten. So, das passiert in ganz Europa. Das passiert in Nachbarstaaten. Dort sind bereits Pfandsysteme im Laufen. Das ist etwas, was eben quasi auch unsere Verarbeitungsmenge entsprechend beeinflusst, weil wir eben jetzt auch mehr Material aus beispielsweise Nachbarländern bekommen. Um jetzt zurückzugehen auf den Standort Österreich, dort haben wir seit Jahresbeginn eben diese Pfandeinführung. Und Einführung ist genau die richtige Bezeichnung. Es ist eine Übergangsphase. Also wir müssen jetzt das Jahr 2025 auch wirklich als Übergangsphase bezeichnen. Man kann das ja nicht wie einen Schalter umlegen und ab morgen ist dann das andere System im Laufen, sondern es ist ein fließender Übergang. Man hat das vom Gesetzgeber auch, glaube ich, sehr intelligent gelöst. Man hat die Möglichkeit geboten, dass Restbestände von den Produktionen ausproduziert werden können, damit man sie nicht wegwerfen muss, sondern dass man sie
weiter... Das würde ja total dem System widersprechen, dann, genau. Oder der Logik dahinter.
Heißt im Wesentlichen, wir kommen weit ins Jahr hinein mit Verpackungen, die noch gar keine Pfandverpackungen sind. Die landen natürlich noch wie bisher im Sammelsystem, wenn sie keine Pfandkennung haben. Das sind also die Verpackungen, die jetzt mittlerweile schon langsam eher weniger werden oder ausscheiden. Und auf der anderen Seite kommen immer mehr Verpackungen, die bereits die Pfandauszeichnung haben, in den Markt hinein. Also diesen gegenläufigen Prozess, den haben wir und den sehen wir eigentlich über das ganze Jahr. Im ersten Quartal hat man nahezu fast keine Pfandverpackung gesehen.
Weil sie da erst in den Kreislauf gekommen sind oder in den Supermarkt gekommen sind.
Im zweiten Quartal hat es eine langsame, leichte Anlauframpe gegeben. Im dritten Quartal wird es jetzt noch eine steilere geben und bis Jahresende wird es eine vollständige Umstellung geben. Also aus dem heutigen österreichischen System würde ich einmal sagen, es läuft sehr gut an. Der Konsument hat natürlich eine Umstellungsphase, ist wahrscheinlich auch nicht gleich erfreut darüber, weil es bedeutet einen gewissen Mehraufwand. Aber wenn wir es vor dem Hintergrund sehen, wo standen wir vorher? Vor Einführung des Pfandsystems haben wir in Österreich etwa 70-75% der Getränkeflaschen, die in Verkehr gebracht wurden, zurückbekommen. Mit Einführung des Pfandsystems, also wenn das einmal umgesetzt wurde, weiß man aus anderen Staaten, die das bereits hinter sich haben, dass es relativ kurzfristig über 90% geht. Ja, also das ist, glaube ich, schon ein Erfolg, den kann man im Wesentlichen auf jeden Fall mal als ausgezeichnet stellen. Und wie Sie es richtig angesprochen haben, es bietet ja viele Möglichkeiten. Der Konsument, der ordnungsgemäß seine Flasche im Pfandautomat zurückgibt und eben dieses Pfandgeld wieder zurücknimmt. Oder auch der Konsument, der sagt, mir ist das eigentlich egal, ich möchte mich nicht darum kümmern, ich werfe es in den nächsten Abfalleimer. Ja, auch solche Menschen gibt es, ist ja auch legitim. Aber dann gibt es wieder eine andere Gruppe, die sagt, okay, mir ist es nicht egal und ich schaue, welche Flaschen sind da drinnen im Mistbereich und hole mir die heraus und finanziere mir einen Teil meines Lebensunterhaltes daraus. Also ich glaube, diese ganzen Mechanismen wirken zusammen und bilden halt quasi einen Effekt, wo wir halt dann zu über 90% der Flaschen kommen und die können wir im Kreislauf halten. Und noch dazu können wir sagen, dass die Qualität ja auch eine viel bessere ist, weil wir jetzt auf einmal nur mehr Getränkeverpackungen in diesem Stoffstrom haben. Davor hatten wir gelbe Sack, gelbe Tonne und da waren sehr viele unterschiedliche Kunststoffverpackungen drinnen.
Aber die wurden ja nicht hier bei Ihnen sortiert wahrscheinlich, oder?
Nein, das nicht. Aber aus dieser Sammelmenge wurden die Flaschen heraussortiert. Und wie Sie sich vorstellen können, eine hundertprozentige Sortierung, dass dann nur mehr PET-Getränkeflaschen in der richtigen Farbe da drinnen sind, das ist halt auch nicht möglich. Sondern da gibt es natürlich immer eine gewisse Grundverunreinigung, die dann mitschwingt. Die ist gar nicht vermeidbar, auch wenn Sie es noch so gut sortieren. Also mit dieser Grundverunreinigung von fremden Kunststoffen mussten wir auch in der Vergangenheit umgehen, lernen. Und jetzt haben wir die Chance, dass wir da schon einen sehr, sehr reinen Stoffstrom hereinbekommen. Und damit gehen wir davon aus, dass auch unsere Rezyklatqualität, die wir daraus herstellen, noch verbessert wird.
Stichwort Rezyklat. Was ist das? Was stellt man sich darunter vor, wenn man nicht hier arbeitet?
Danke für die Frage. Aber es ist eben quasi so, dass ja auch die Getränkeflasche aus dem Kunststoff, aus der Neuware hergestellt wird. Das ist eine Form, die so nahezu kugelig vorliegt. Das sind kleine Kunststoffkugeln. Die haben einen Durchmesser von 2 oder 3 Millimetern und ist eben quasi als Rohstoff für die erstmalige Herstellung im Einsatz. Das wird eingeschmolzen und daraus werden dann die Flaschen hergestellt. Und wenn wir jetzt die Flaschen aufbereiten und recyceln, dann wird dieses Material wieder eingeschmolzen und es werden wieder so kleine Granulatkugeln daraus geschnitten. Die schauen jetzt sehr, sehr ähnlich dem Neuware-Material aus und wir bezeichnen das als Rezyklat. Das ist also das Sekundärmaterial zum neuen Werkstoff.
Sie haben vorhin schon angesprochen, das ist grundsätzlich schon über lange Zeit teurer, als wenn Sie neues Granulat einkaufen. Warum ist das so? Wird das jetzt noch extremer, weil jetzt alle das brauchen? Weil wir haben ja mittlerweile sehr viele 100% Recyclingflaschen. Ich schätze mal nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus. Also ist das ein eigener Markt geworden, der da irgendwie, weiß ich noch nicht genau, welche Konsequenzen der bringt, aber der mal zumindest für das Sammelsystem und so weiter, also für diesen Kreislauf gut ist. Aber wird das irgendwann einmal unfinanzierbar, weil alle das gleiche Material brauchen?
Naja, es ist natürlich ein etwas unfairer Wettbewerb, der ganz generell hier stattfindet. Viele Jahre standen die beiden Rohstoffe im direkten Wettbewerb. Also sowohl der Neuware Rohstoff als auch der Sekundärware Rohstoff war im Wesentlichen halt im direkten Wettbewerb und der Verwender hat eigentlich quasi nur entschieden, was ist jetzt kostengünstiger, das setze ich ein. Unfairer Wettbewerb daher, weil die ja ganz anderen Rahmenbedingungen gehorchen. Wenn wir uns her oder ansehen, wie die Neuware erzeugt wird, die wird eben zu einem hohen Anteil aus Erdöl, aus Erdölderivaten eben erzeugt, folgt demnach auch natürlich dem Erdölpreis in gewisser Weise. Natürlich ist die Verarbeitung dann auch dahinter dran, aber im Wesentlichen schwingt es mit der Erdölpreisführung mit. Und wir kennen die Volatilität von Erdöl. Die kannten wir vor ein paar Jahren bei 20 Euro und kennen wir auch über 100 Euro das Barrel. Also im Wesentlichen eine gewaltige Fluktuation. Und jetzt schauen wir uns quasi die Sekundärrohstoffseite an. Was haben wir dort? Dort haben wir eigentlich Wertschöpfungselemente, die aus menschlicher Arbeit kommen. Die Sammlung, die Sortierung, die Aufbereitung, da ist also diese Volatilität ja gar nicht gegeben in dieser Form. Ja. Also jetzt lassen wir die beiden Werkstoffe gegeneinander antreten. Ja. Dann sehen wir auch, was passiert. Einmal geht's, einmal geht's nicht. Einmal geht's, einmal geht's nicht. Je nachdem, wie die Ölpreise oder die Preissituation sich darstellt. Und das haben wir über viele Jahre auch gesehen. Und erst wie Europa, das war 2018, 2019, den Green Deal ein bisschen ausgerufen hat und strategisch sich eben in Richtung einer Kreislaufwirtschaft umgestellt hat und hier quasi die Nachhaltigkeit eben quasi als große Zielsetzung definiert hat, hat man gesehen, dass im Wesentlichen halt die Nachfrage nach Rezyklaten halt immer weiter ansteigt. Die Verfügbarkeit ist natürlich eben limitiert. Also es gibt zu wenig Rezyklate, daher ist eben natürlich auch eine Preisentwicklung da, wie man sie heute sieht. Die Rezyklatpreise sind deutlich teurer als die Neuwarepreise. Und jetzt haben wir aber eine Sondersituation bei PET, ganz generell bei der Getränkeverpackung. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel sagen. Wenn wir uns vorstellen, 100% des weltweit eingesetzten PET, ja, also da nehmen wir alles dazu, was aus PET gemacht werden kann. Da sind Flaschen dabei, da sind Textilien dabei, Folien dabei, was auch immer. Zu denen sagen wir 100%. Der Anteil von Getränkeflaschen an diesen 100% ist etwa 20-25%. Das ist nur ganz eine grobe Richtung, aber es geht noch ums Prinzip. 50% sind textile Anwendungen, also Faseranwendungen. Überall, wo PET als Polyester in der Faser verwendet wird, das sind 50% aller Anwendungen. Dann bleiben noch über ein paar Prozent, 15 oder 20% für Folienanwendungen. Und dann gibt es so diese Palettenumreifungsbänder, sind auch aus PET hergestellt. Das gehört dann zu den restlichen 5% vielleicht dazu. Was möchte ich damit sagen? Alle diese 100% können Rezyklate einsetzen und setzen Rezyklate ein. Und wenn wir uns jetzt wieder anschauen, wo kommen denn die Rezyklate her? Dann bleiben wir wieder bei den
Flaschen.
20% Flaschenanwendungen, weil nur die sind so gut sortierbar und führen zu so einer hohen Qualität, dass sie eben quasi auch in anderen Anwendungen wieder angewendet werden können. Jetzt gehen wir mal zurück auf die Textilie. Wenn das einmal eine Textilie war, gibt es keinen Weg mehr zurück und du kannst aus der Textilie nicht wieder eine neue, hochwertige Textilie herstellen. Das ist also so quasi diese Kaskade. Wenn ich einmal dort unten bin, ich komme nie wieder zurück. Ne?
Das heißt, alles, was man momentan, das nimmt ja, also die Mode ist ja immer noch, hinkt sehr hinterher als Industrie und Branche, hinter sehr viel anderen Lebensbereichen, sage ich mal, wo man mit Sammlung und Recycling schon eher vertraut ist. Aber jetzt sieht man trotzdem vor allem bei großen Ketten immer wieder mal sehr stark dieses Thema Nachhaltigkeit und bringen sie gewandt zurück. Und es gibt Kleidung, die man neu kaufen kann mit Recyclinganteil und. Was ist das dann für ein Material?
Das ist natürlich ein Material, wo auch Rezyklate drinnen stecken. Und
das heißt, es waren einmal Getränkeflaschen möglicherweise.
Das kann ohne weiteres auch der Fall sein. Ist ja per se nicht schlecht. Schlecht ist nur, wenn aus der erstmaligen Getränkeflasche, wenn die leer wird, sofort eben quasi irgendwo eine Textilie draus wird. Dann haben wir was falsch gemacht, würde ich meinen. Wenn diese Flasche zunächst einmal 10-mal vielleicht im Kreislauf läuft und danach noch immer quasi zu einer Textilie wird, dort noch vielleicht jahrelang im Einsatz ist und am Ende dann vielleicht eine thermische Nutzung noch durchläuft, dann glaube ich, haben wir gewonnen. Das sollte aber so die Zielsetzung sein.
Kann man das irgendwie sagen, jetzt mal für Österreich, wie lang denn PET von den Getränkeflaschen im Schnitt, also wie lange es jetzt gelingt, das in diesem Kreislauf zu halten, dass es wieder eine Flasche wird?
Ist ein bisschen schwer von der Darstellung, weil wir nicht von 1:1 Umläufen sprechen. Selbst bei der 100% Anwendung ist es nicht so. Also wir sprechen ja eher von Verdünnungen. Also es wird immer quasi eine Mischung zwischen Neuware und Rezyklat hergestellt. Nur bei Flaschen, die zu 100% aus Rezyklatmaterial bestehen, ja, dann ist eben die Flasche nur aus Rezyklat. Aber wenn wir jetzt wieder den Marktdurchschnitt uns ansehen und den bekommen wir wieder zum Recycling zurück und schauen uns dort quasi an, welchen Rezyklatanteil haben wir da im Durchschnitt über alle Flaschen drinnen, dann sind wir in Österreich heute irgendwo bei zwischen 40 und 45%. Ja, also das ist einmal ein sehr, sehr hochwertiger und hoher Wert, aber heißt, dass wir immer 55 oder 60% Neuwareanteil dabei haben. Und unser Ziel muss es halt sein, diesen 40% Anteil oder 45% Anteil weiter anzuheben. Ihn auf 100% anzuheben für den gesamten Markt wird nicht ganz gelingen, ist auch nicht realistisch und ist auch nicht nachhaltig. Kann nur als Beispiel nennen, ein Perpetuum mobile, das funktioniert halt nicht. Ja, also wenn man einen Backstoff immer oder eine Verpackung immer aus demselben Material herstellt und nichts Neues immer im Kreislauf das fährt, dann werden die Materialeigenschaften ermüden oder irgendwelche nachteiligen Wirkungen sich einstellen, sodass das eben praktisch nicht umsetzbar ist.
Jetzt haben Sie vorhin angesprochen, es gibt ja mehrere europäische Länder, die ein Pfandsystem schon hatten oder auch jetzt eingeführt haben offensichtlich. Ja. ich verstehe, dass dieses Rohmaterial-Thema, oder es ist ja kein Rohmaterial, aber diese Recyclingflaschen ist offensichtlich eins, das über die Grenzen hinausgeht als Geschäft, oder? Das heißt, sie müssen auch aus dem Ausland alte Flaschen kaufen, damit sie überhaupt das produzieren, was ihre Eigentümer brauchen?
Das ist korrekt. Aber das ist auch durchaus gut so. Wir reden ja nicht jetzt quasi als Nationalstaat Österreich und haben rundherum keine Grenzen, sondern wir sind Europa. Und wir haben eigentlich eher die natürlichen Grenzen, das sind die Distanzen zu den Sammelstellen, zu den Rücknahmesystemen, wie auch immer. Und wir haben drittens auch natürlich unseren quasi internationalen Eigentümerkreis. Also so Unternehmen wie Coca-Cola haben in vielen Ländern ihre Produktionen und wir freuen uns auch, dass wir eben Material aus diesen Ländern übernehmen dürfen, Flaschengebrauchte, diese aufbereiten und wieder als fertiges Material in das Land zurückliefern können. Also das ist schon eben eine europäische Betrachtung und nicht rein eine nationale.
Das heißt, es wird hier produziert, es wird gesammelt, es wird gekauft, teilweise aus anderen Ländern, weil man ja auch für andere Länder produziert. Sie haben jetzt gesagt, 100% ist de facto auszuschließen. Aber was kann ein realistisches Ziel, oder was ist Ihr Ziel zu sagen? Wie hoch kann man, was möchten Sie erreichen an Recyclingquote, an Sammelquote, sagen wir es mal so zuerst, von Kunststoffgetränkeflaschen? Bleiben wir mal in Österreich, das ist wahrscheinlich überschaubarer. Was ist möglich und was muss man gesetzlich machen?
Also grundsätzlich möglich, man sieht eben, und man kann sich jetzt da quasi wirklich nur an den Erfahrungswerten von anderen Ländern, die das bereits eingeführt haben, ein bisschen orientieren, weil die eigenen Erfahrungswerte fehlen ja noch. Diese 90%, das hat man gesehen, dass die sehr schnell sich einstellen. Alles, was dann darüber hinausgeht, über 90-95%, ist dann schön und ist eben ein Feintuning, das dann noch erfolgen wird. Und das wird auch ein Lerneffekt sein, der sich in der Gesellschaft halt einstellt. Das ist sicherlich eine Zielsetzung, über die 90% deutlich drüber zu kommen. 100% werden wir aber auch da nicht schaffen.
Aber es gibt Länder, die über 90%
sind. Bei 95% oder sogar auch darüber sind. Also das wird sicherlich dort auch die Zielsetzung sein. Und wenn wir jetzt betrachten, wie soll dieser Kreislaufschluss aussehen und wie weit kann man das treiben, dann kann ich leider Gottes ja auch nur sagen, wir müssen hier sehr sensitiv vorgehen. Wir wollen eine makellose Lebensmittelverpackung garantieren und wir müssen dafür Sorge tragen, dass das auch nachhaltig gemacht wird, also dass die Steigerung der Rezyklateinsatzquoten nachhaltig passiert, dass keine negativen Wirkungen auf die Verpackung tatsächlich wirken. Und wenn wir heute von einer Rezyklatquote von 40-45% sprechen und wir davon ausgehen, dass wir eine höhere Qualität zusammenbringen mit einem Pfandsystem, dass auch genug Flaschen zur Verfügung stehen, dann werden wir wahrscheinlich über die 50% auch hinauskommen. Ob wir die 60% oder 70% erreichen, das wird sich in der Zukunft erst zeigen. Europäische Ziele sind ja definiert, langfristig, dass man dorthin kommt. Da werden wir im Wesentlichen noch einiges an Technologien entwickeln müssen, an Aufbereitungsverfahren, damit wir diesen Level auch halten oder erreichen. Aber ich denke, es ist realistisch.
Vielleicht dazu abschließend noch eine Frage. Vielleicht hat die Gelegenheit, um mit einem Mythos, der seit Ewigkeiten herumkreist, vor allem rund um Wien, finde ich, aufzuräumen, falls er einer ist. Die Kunststoffflaschen, die jetzt nicht extra gesammelt werden, also die niemand in einen Pfandautomaten steckt oder die niemand aus irgendeiner Mülltonne rausfischt, gibt's ja immer noch den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Es wird ja immer noch irgendwo alles gesammelt, mittlerweile viele Kunststoffe gemeinsam. Und mein Eindruck ist, dass das wahnsinnig zugenommen hat, zumindest für Wien kann ich sagen. Wird das dann irgendwo sortiert, weil man dort auch noch die PET-Flaschen rausholt, also nach Konsument quasi, dort, wo es nicht mehr in unserer Hand ist? Und dazu die Frage, wenn ich das Thema anspreche, so im Bekanntenkreis, kommt wie es Amen im Gebet, na ja, aber das braucht ja die Wien Energie oder was weiß ich wer, um die Hitze in ihren Müllofen hochzuhalten. Also diese Urban Myth, die hält sich seit Jahrzehnten hartnäckig. Und ich sage, ich halte immer dagegen, in dem Glauben daran, dass das aussortiert wird, aber möglicherweise lüge ich.
Nein, also ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer ein bisschen in der Mitte. Man muss jetzt betrachten, was sind die Rahmenbedingungen. Auf der einen Seite, jawohl, es ist sicherlich richtig, dass Restmüll in der derzeitigen Konstellation eine gewisse Grundenergie benötigt, damit es überhaupt eben thermisch verwertet werden kann.
Damit es brennt.
Aber damit muss ich schon sagen, eigentlich falsch. Weil was landet dort drinnen? Dort landet sehr viel Nassmüll, Biomüll drinnen, die wir versuchen mit viel Energie. Da ist ja hauptsächlich Wasser drinnen, mhm. wenn wir jetzt biogene Abfälle hernehmen und die wollen wir jetzt dann thermisch verwerten. Naja, lustig, aber dann muss ich ja die Energie halt reinstecken irgendwie. Also das läuft, glaube ich, schon ein bisschen verkehrt. Aber nach meinem Verständnis, und ich bin jetzt nicht der Verbrennungsspezialist, aber nach meinem Verständnis und das, was ich gehört habe, sind diese ganzen Müllverbrennungsanlagen auf Durchsatz eingestellt. Die wollen gar nicht zu hohe Heizwerte drinnen haben. Also, dass man sagt, es muss alles drinnen bleiben, weil sonst müssen die zufeuern, ist, glaube ich, nicht richtig. Das, was sie brauchen, ist Kontinuität. Sie brauchen quasi konstante Ströme mit einem gewissen Heizwert, damit es durchgeht. Aber ich glaube, da ist genug Potenzial drinnen. Und es sollten die Verpackungen, die wir eben hier tagtäglich in Verwendung haben, möglichst gut herausgenommen werden, beurteilt, in welchem Stoffstrom kann man es eben im Kreislauf führen. Das gelingt ja mittlerweile und das sollte weiter maximiert werden. Und sollte es dennoch möglich sein oder notwendig sein, dass man hier punktuell Energie zuführt beim Verbrennungsprozess, dann bitte mit den Stoffen, die man nicht mechanisch verwerten kann. Und die fallen am Sortierprozess an. Da sind dann genug gemischte Kunststoffverpackungen, die da drinnen sind, kleinteilige Verpackungen. Die kann man dann zusammennehmen und ganz gesteuert, gezielt zudosieren. Aber wenn ich die PET-Flasche so kunterbunt gemischt da drinnen liegen habe und sage, die brauche ich eh, damit es brennt, ist das da, glaube ich, der falsche Zugang.
Aber wird die PET-Flasche aus dem Restmüll, wird das irgendwo noch sortiert oder wird das nur aus den gelben Säcken und Tonnen rausgeholt, also die unterschiedlichen Kunststoffe?
Also vielleicht einmal ergänzend zu der ersten Frage oder Stellungnahme. Wir haben ja nicht nur PET-Getränkeflaschen, wir haben ja auch andere Produkte in einer PET-Verpackung. Denken wir an Waschmittel, Kosmetikprodukte, vielleicht an der Honigprodukte oder derlei Dinge. Die sind ja auch in PET-Flaschen. Die sind vom Werkstoff genau gleich wie eine Getränkeflasche.
Und auch mittlerweile mit einem hohen Recyclinganteil, wenn man auf so eine Waschmittelflasche schaut.
Genau, ganz richtig. Die sind aber nicht bepfandet. Die landen also nach wie vor im Sammelsystem. Das heißt, ich habe dort vom Grunde her schon einen gewissen Anteil an PET-Flaschen, die nach wie vor im gelben Sack, gelbe Tonne drinnen sind. So, jetzt kommen ein paar dazu, die eben aus Versehen aus dem Pfandsystem auch im gelben Sack landen. Natürlich wird dieser gelbe Sack und die gelbe Tonne sortiert, genau wie vorher auch. Nur sind jetzt die Getränkeflaschen heraus, aber alle anderen PET-Flaschen sind da drinnen und werden heraussortiert und werden auch einer stofflichen Verwertung zugeführt. Also das, glaube ich, hat sich nicht verändert. Es haben sich nur die Mengenverhältnisse etwas verschoben.
Könnte man diese Shampoo- und Waschmittelflaschen auch für ihre Zwecke, also könnte man da wieder Granulat machen, dass man sagt, daraus macht man wieder eine Mineralwasser- oder Limonadenflasche?
Prinzipiell ja, weil wir können schon davon ausgehen, dass der Ursprungswerkstoff, aus dem diese Reinigungsmittelflasche hergestellt wird, ist ja auch neues PET, genau dasselbe wie die Getränkeflasche. So, und jetzt haben wir quasi diese Spülmittelflasche, da war halt ein Spülmittel davor drinnen, aber unsere Aufbereitungsverfahren sind so gut, dass sie das wieder so weit reinigen, dass das wieder auf lebensmitteltaugliche Qualität geführt werden kann. Das ist eben die Prozessauslegung. Und jetzt hat man aber von der Lebensmittelbehörde festgelegt, aus Sicherheitsgründen, wir wollen das limitieren. Und deswegen gibt es die Vorgabe für uns auch, wenn wir aus dem Flaschenmaterial hier lebensmitteltaugliches Granulat herstellen wollen, dann müssen wir dafür 95% PET-Getränkeflaschen einsetzen. Das heißt, mein Spielraum sind genau 5%, wo nicht Getränkeflaschen möglicherweise mitverarbeitet werden kann, um trotzdem noch die Bedingungen und die Spezifikation zu erfüllen.
Okay, dann eine wirklich allerletzte Frage. Was kostet so eine, ich nehme an, Tonne an gesammelten alten Getränkeflaschen?
Ja, das ist kein statischer Wert. Wie Sie vorstellen können, gibt es da einen Markt dafür und Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Und wenn wir da so auf Spitzenzeiten schauen, das ist eben so Frühsommer in der Getränkeindustrie, halt dort, wo eben die meiste Nachfrage halt besteht, dann wird dort das PET-Flaschenmaterial zu einem Preis von 700 Euro pro Tonne gehandelt. Ja, also das sind Online-Auktionen, wo einfach eben Gebote abgegeben werden und der höchste Bieter bekommt dann halt den Zuschlag. Also da lotet man wirklich den maximal erzielbaren Marktpreis aus. Da kommen halt Preise zustande, die mit der Realität sehr wenig zu tun haben, aber sie sind nun einmal da. Sie bestimmen auch irgendwo den Markt und mit denen müssen wir auch leben. Wohlgemerkt, wir haben auch Situationen schon gehabt, das war kurz nach Corona, da war das so extrem, die Nachfrage so groß und die Neuware eigentlich so günstig, dass eigentlich diese gesammelten und zu Ballen verpressten Getränkeflasche exakt dasselbe gekostet haben wie Neuware. Also da waren wir bei 800, 900 Euro für die Tonne PET-Flaschenmaterial und die Neuware hat auch 900 Euro gekostet. Das können Sie sich vorstellen, da kommt dann noch die Aufbereitung dazu, die Ausbeuteverluste, da kommen Sie gleich dann auf 2000 Euro für den Rezyklatpreis und die Neuware kostet eigentlich weniger als die Hälfte. Also wirklich sehr schwierige Rahmenbedingungen haben wir Gott sei Dank jetzt nicht in der Dimension, aber es ist ein gehöriger Abstand nach wie vor und wir müssen halt sehen, wie wir mit diesen unterschiedlichen Märkten halt umgehen.
Ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.